bekannten Vers aus 1. Samuel mitgebracht. Den kennt ihr alle. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Weißt du, wie geht's in euch, wenn ihr irgendwo vielleicht in eine neue Gruppe reinkommt oder irgendwo hingeht, wo ihr vielleicht noch nie wart oder auch Menschen begegnet, die ihr gar nicht kennt? Schätzt man die doch irgendwie ein oder man versucht die, also geht es mir zum Beispiel, man versucht die irgendwie, ja, irgendwie einzuschätzen, in, vielleicht auch in irgendeiner Schublade unterbewusst einzuordnen. Und das ist ja erstmal so der äußere Schein. Und da kann man ja oft sehr, sehr daneben liegen. Wenn man jetzt irgendwie, sage ich mal, auf die Bank geht und da begegnet einem einer, sage ich mal, mit Anzug, ist ganz schick gekleidet, der macht so einen gewissen Eindruck auf einen, strahlt auch vielleicht ein bisschen was aus, oder man begegnet jemand auf der Straße, der hier völlig zerlottert ist, der vielleicht, da fallen die Schuhe schon auseinander, auch den schätzt man irgendwie ein, doch da kann man ja völlig falsch liegen. Und da gibt es so eine TV-Show, da passiert es einem vielleicht auch ab und zu mal. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere, ob der die TV-Show kennt, Klein gegen Groß. Da treten quasi Kinder gegen Erwachsene an. In gewisse Disziplinen, ob es irgendwelche Sportarten sind, ob es irgendwelche Denkaufgaben sind, also zum Beispiel ein Kind tritt gegen einen Olympiasieger an in Handstand oder in irgendwie Turner oder sowas. Kann ich mich erinnern, da war irgendwie was mit Turner, zum Beispiel gegen das Sebastian Hambüchen, wo du dann denkst, ja okay, was will das Kind jetzt gegen so einen Olympiasieger, der einfach auch schon was ausstrahlt, der schon was erreicht hat, was will das Kind da erreichen? Und oft wird man da doch dann vom Gegenteil überzeugt. Also da trügt dann oft auch der Schein. Es wird hier auf irgendwie falsch eingeschätzt und Kinder werden, glaube ich, oft auch unterschätzt, was Kinder alles so leisten können. Doch wir sind doch auch Kinder, wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder im Glauben. Und wenn man in die Bibel reinschaut, finde ich das immer wieder faszinierend. Zu wem ist Jesus denn gekommen? Wen hat Jesus als Jünger berufen? Es waren nicht irgendwie die großen Gelehrten, vielleicht irgendwelche Angestellte am Königshof, vielleicht auch die Könige selber. Nee, es waren einfache Menschen, es waren Fischer. Oder mir fällt da zum Beispiel auch so als optisches Symbol der Zöllner Zachäus ein, der ja auch körperlich, wo es sehr klein war, weil der ja extra auf einem Baum geklettert ist. Also die Bibel ist eigentlich voll von solchen Beispielen, wie kleine Menschen durch Gott zu großen Berufen worden sind. Doch wie geht es uns? Fühlen wir uns zu gewissen Sachen berufen? Oder sind wir froh, wenn wir sagen, ja, ich lebe mein Leben so vor mich hin. Bin vielleicht auch froh, wenn Gott mich vielleicht nicht zu irgendeiner großen Aufgabe beruft, in die Mission oder so. Ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt. Ich zum Beispiel, ich hätte mir vor ein paar Jahren nie vorstellen können, mal zu predigen. Vor so mehrere Menschen zu stehen. Auch viele Ältere, die ja sich sicherlich in der Bibel besser auskennen als ich. Ich will euch was erzählen über die Bibel. Könnte ich mir vor Jahren nie vorstellen. Doch was ich dann festgestellt habe, manchmal braucht man vielleicht auch einen kleinen Arschtritt. Manchmal muss man sich vielleicht auch der Herausforderung stellen und einfach mal sagen, okay, ich wage jetzt den Schritt und verlasse mich auf Gott und schau mal, was Gott dann draus macht. Mittlerweile mache ich das super gern. Ich bereite mich super gern auf Predigten vor. Es ist einfach schön, dann auch zu sehen in der Vorbereitungszeit, wie man einfach da mit Gott ins Gespräch kommt, wie Gott einem einfach auch Sachen zeigt. Ja, und so auch heute. Elias wagt den Schritt. Und ich kann es dir nur wünschen, noch nicht nachher, es kommt über der. Nein, und da möchte ich euch einfach Mut machen. Wagt den Schritt, denn Gott wird euch nicht im Regen stehen lassen. Gott wird euch führen, Gott wird euch leiten. Und wenn wir solche Schritte nicht probieren, können wir auch nie herausfinden, ob das eine Aufgabe ist, die Gott uns übertragen möchte. Es muss nicht sein, dass immer alles gut läuft, dass man auch mal Fehltritte hat, aber nur so können wir den Weg mit Gott gemeinsam beschreiten und so können wir auch wachsen. Und ein ganz prägnantes Beispiel, worum es nachher in der Predigt auch gehen wird, auch wieder optisch ein kleiner Mensch, David gegen Goliath. Wenn man die Geschichte von David anschaut, vom einfachen Hirtenjunge, der zum König berufen wird, der ja sicherlich von dem ganzen Ablauf im Königshaus null Ahnung hatte, wie führe ich ein ganzes Land, wie führe ich ein ganzes Volk. Ich weiß nicht, wie es dem einen oder anderen gehen würde, wenn es von heute auf morgen heißen wird, so am Morgen bist du jetzt Bürgermeister oder bist du jetzt Bundeskanzler. Viel Spaß. Ja, und es ist einfach faszinierend zu sehen, wie Gott Menschen beruft, die offensichtlich auch erstmal klein wirken, die vielleicht selber auch nicht so viel zugetraut haben, die aber durch Gottes Wirken so große Dinge bewirken. Ja, da möchte ich euch einfach Mut machen und ich denke, wir werden jetzt in der Predigt dann auch einiges mitnehmen können. Macht einfach die Schritte im Alltag, lasst euch von Gott berufen, macht die Schritte mit Gott zusammen und bleibt einfach hörend für seine Aufgabe, für sein Wort. Wir möchten jetzt noch ein Lied singen und danach hören wir dann den Elias.
Also, herzlichen oder guten Morgen von mir. Herzlich willkommen von meiner Seite zur Predigt. Ja, ich habe, wie gesagt, hier noch nicht gepredigt. Eine Premiere für mich. Ich habe euch ein Thema mitgebracht, das mich schon länger berührt oder schon länger umtreibt. Und was eigentlich mein Glaube noch einmal auf eine andere Ebene gestellt hat. Und es waren zwei Ereignisse, die da besonders wichtig für mich waren. Ich bin ja schon, so das sage ich eigentlich immer irgendwie da im Glaube unterwegs, dass wenn man so christliche Eltern hat, wie ich das habe, dann kriegt man das ja sozusagen da irgendwie schon ganz früh infiltriert. Aber trotzdem habe ich irgendwie gemerkt, ich habe da was, einen Punkt gehabt, wo ich irgendwie überhaupt nicht kapiert habe bisher. Eines dieser Ereignisse war für mich, als ich Vater geworden bin, da habe ich irgendwie dann ein bisschen besser verstanden, was es bedeutet, dass Gott unser Vater ist und dass wir seine Kinder sind. Das war dann etwas umgedreht, also in meinem Glauben, das hat schon einiges verändert. Und das zweite Ereignis, das war eigentlich überhaupt keins. Da habe ich nur ein Buch gelesen. Aber da stand eine Sache drin, die habe ich vorher nicht kapiert gehabt. Obwohl ich eigentlich jahrelang schon das alles gewusst habe. Martin Luther hatte schon in der Reformation eigentlich, das war sein Thema. Aber also zumindest bei mir kam das jetzt so nicht an und ich habe tatsächlich auch den Eindruck, dass es viele von uns ähnlich geht. Jetzt hoffe ich mal, dass meine Gedanken, die ich euch jetzt so bringe, dass sie euch nicht langweilen, weil die sind tatsächlich echt altbekannt. Das ist überhaupt nichts Neues und das weiß jeder. Zumindest war es halt bei mir so, dass ich das nicht im Herzen gehabt habe. Also nicht immer im Kopf. Ja? Also ich habe es nicht immer verstandesmäßig kapiert. Und wenn ich es nicht im Kopf habe, dann kann es auch nicht ins Herz gehen. Die Predigt will ich in zwei Teile teilen. Erstmal geht es um den David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und Daniel, vielen Dank für deine Einführung. Das ist ja auch echt dieser Satz, wo da von David auch voll wichtig ist, dass Gott das Herz anschaut. Und das Herz von David, das war ein besonderes. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Unter dem Titel habe ich das mal, oder unter dem Titel habe ich jetzt mal die Predigt gestellt. David war halt ein Mann. Wenn er jetzt eine Frau gewesen wäre, dann würde es heißen, eine Frau nach dem Herzen Gottes. Also es hat jetzt nichts mit irgendwie Geschlecht zu tun. Gell? Und der zweite Teil, da komme ich dann später noch dazu. Aber für mich hat es zumindest einen roten Faden. Ich hoffe, den könnt ihr dann auch erkennen. Es ist, wir kommen dann vom David zu dem zweiten Punkt, wo ich dann noch mitgeben will. Okay. Also, der David war ja der König Israels schlechthin. Das ist ja der bekannteste, wichtigste König überhaupt. Ich habe da ein Buch, das habe ich jetzt dummerweise tatsächlich daheim vergessen. Da habe ich viele Gedanken auch aus dem ersten Predigtteil habe ich da gelesen. Wenn es mal jemand interessiert, das kann ich euch gerne mal ausleihen. Aber um jetzt den David vollkommen zu verstehen, muss man vor allem einmal seinen Vorgänger, den Saul, angucken, weil die zwei ganz eng miteinander verwoben sind. Und um das zu kapieren, was mit dem David, was da so das Besondere war, muss man sich den Saul angucken. Der Saul war ein stattlicher und schöner Mann und keiner war größer als er, steht in der Bibel. Er war größer wie alle anderen im Volk. Jetzt will ich euch von einem Ereignis erzählen, wo ein bisschen rauskommt, wie der Saul, wie seine Einstellung zu Menschen und zu Gott war. Israel hat ja damals sehr oft kämpfen müssen, die hatten viele Kriege und es stand auch wieder ein Krieg an. Und da hat, war es üblich, dass man vorher den Segen Gottes erbeten hat und dass das Volk vorher oder das geopfert hat. Jetzt gab es ja damals den Propheten Samuel, ich erzähle euch nichts Neues, wisst ihr alles. Das war ja der Prophet, der total wichtig war und der auch einfach Gottes Wille dem König mitgeteilt hat, dem Volk mitgeteilt hat. Und er hat gesagt, ich brauche noch eine Woche. Ich muss jetzt nochmal weg. In einer Woche bin ich wieder da, in 7 Tagen, und dann opfere ich. Und der Saul konnte es nicht verheben. Das Volk war irgendwie ungeduldig. Ich weiß nicht genau, in welcher Art und Weise. Auf jeden Fall hat der Saul dann angefangen und hat geopfert. Es war komplett untersagt. Er war kein Priester, er durfte das nicht. Er hat da Gottes Wille und Gottes Heiligkeit missachtet. Der Samuel kommt dann etwas verspätet, nicht doll, und sieht, dass der Saul da geopfert hat. Ja. Dann sagt er zu ihm, Saul, was soll das, warum opferst du hier? Ja? Und will dann gehen, und dann gibt es jetzt einen Bibelvers, müssen wir da nochmal weiterdrücken. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast das Wort des Herrn verworfen und der Herr hat dich verworfen, dass du nicht mehr König über Israel sein sollst. Und Samuel wandte sich ab und wollte gehen, da ergriff er ihn beim Zipfel seines Obergewandes, sodass es abriss. Also er hat ihn schon massiv zurückgehalten. Er, also Saul, sprach, ich habe gesündigt. Nun aber ehre mich doch vor dem Volk vor den Ältesten meines Volkes und vor Israel. Und kehre mit mir um, damit ich dem Herrn, deinen Gott anbete. Also dem Saul war das vom Prinzip egal, was Gott über ihn denkt. Ihm war es in dem Moment nur wichtig, dass der Samuel mit ihm mitgeht, damit er jetzt praktisch ehrevoll da in den Krieg ziehen kann. Das war beim David komplett anders. So hätte der niemals gedacht, ihm geht es nicht um seine Ehre, sondern dem ging es einfach um Gottes Ehre. Gut. Jetzt die Geschichte, oder die Begebenheit, wo David zum König gesagt wird, ist ja bekannt. Da gab es ja die älteren Brüder und er ist eigentlich vergessen worden. Was heißt er vergessen worden? Er ist mit Absicht nicht zugerufen worden. Er war so unscheinbar, dass man an ihn niemals gedacht hat. Aber Gott hat ihn gedacht und da kommt jetzt dieser Satz, gell? Der Herr sieht das Herz an. Menschen bewerten uns nach unserem Äußeren. Ich sage es mal nicht nur als nach dem Optischen, sondern vielleicht auch so, wie man auftritt, wie man reden kann, wie man, was weiß ich, sportliche Erfolge oder sowas. Also das zieht halt bei uns Menschen. Für Gott ist das komplett irrelevant. Was zeichnet denn eurer Meinung nach ein Herz aus, das Gott gut findet? Ich darf das gern sagen, wenn es nicht.
Gehorsam.
Das ist nahe bei ihm.
Demut.
Ja. Bitte?
Barmherzigkeit.
Treue.
Ja.
Also, wir sind es beim David. Liebe, er hat den Vater, also Gott, geliebt, auf besondere Art und Weise. Er war besonders hingegeben. Das ist mir jetzt noch aufgefallen. Und er ist, als er schuldig geworden ist, hat er eine besondere Art und Weise gehabt, wie er mit dieser Schuld umgegangen ist. Das sieht man dann vor allem später, wo er älter ist. Und diesen Punkt Demut, der ist, der jetzt, da will ich jetzt nochmal speziell was zu sagen. Weil ich finde, dass das ein ganz zentraler Punkt ist, zumindest beim David. Der war tatsächlich demütig, obwohl er nicht, also so stelle ich mir das vor, der war nicht schüchtern oder irgendwie, der hatte bestimmt ein gutes Selbstwertgefühl gehabt. Trotzdem war er demütig. Ich glaube, Demut hat es nicht grundsätzlich da was damit zu tun, dass ich bescheiden bin oder dass ich mich immerhin anstelle oder dass ich erstmal die andere alles machen lasse. Das, glaube ich, bezeichnet Demut jetzt nicht unbedingt. Für mich ist das der Punkt. Wenn es mir Freude macht, wenn andere zur Ehre kommen, wenn es mich freut, wenn andere Menschen gelobt werden, wenn andere groß gemacht werden. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen von Demut. Und das war beim David so. Und vor allem war das bei ihm auch in Bezug auf Gott so. Er hat einfach Gott groß gemacht, Gott gelobt. Und ihm war alles egal, was die anderen Menschen da um ihm herum, was die davon gedacht haben. So. Sehen wir das hier nochmal, das Foto oder dieses Bild fand ich super, habe ich im Internet gefunden. Aber ich finde, man sieht da so richtig, der David, der Maler hat es dargestellt, wie demütig der im Herzen ist. Irgendwie sieht man das, finde ich. Er war 17 Jahre alt, als er gesalbt wurde, so vermutet es zumindest die Ausleger. Das steht jetzt nicht in der Bibel, zumindest habe ich es noch nie gelesen. Er war 30 Jahre, das steht in der Bibel, als er König wurde. Und jetzt kommen wir zu dieser Begebenheit, die da dazwischen lag. David wird von seinem Vater zu seinen Brüdern, drei Brüder waren im Krieg, geschickt, um mal zu gucken, was da so los ist, um wahrscheinlich auch ihnen Essen zu bringen. Und ich stelle das mal unter den Titel Der Unbeschnittene. Ja? Da ist dieser Philister, der Unbeschnittene, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Warum, also das war jetzt Zitat, das sagt der David mit diesem Unbeschnittenen. Warum erwähnt es der David, dass Goliath ein Unbeschnittener ist? Das ist ganz zentral. Vielleicht auch eine Rhetorik. Weil er nicht zum Volk Gottes gehört, ja. Das wisst ihr ja, das ist das Zeichen, wenn du zu Israel gehörst, dann bist du als Mann beschnitten. Und Gott hat das, verlangt das ja auch, oder hat es als Gesetz gegeben. Und wenn Goliath nicht beschnitten ist, gehört er nicht dazu. Das heißt, er gehört nicht zum Bund. Er gehört nicht dazu. Und David, habe ich ja vorher gesagt, der hat ein Herz nach, oder hat ein besonderes Herz gehabt. Der hat nämlich auch die Dinge, die Welt so gesehen, wie Gott sie sieht. Und das war der Punkt, dass er gewusst hat, der Goliath ist ein leichter Gegner, er ist ein Nichts, den werde ich besiegen. Er gehört nicht zu uns, er hat nicht Gottes Kraft im Hintergrund und deswegen werde ich ihn besiegen. Das hat er gewusst, weil er die Dinge so gesehen hat, wie Gott sie sieht. Er hat bestimmt trotzdem Angst gehabt, also das ist ja auch menschlich, aber er hat es im tieferen Inneren gewusst, ich habe jetzt diese Aufgabe. Jeder andere im Volk hätte es theoretisch auch machen können, weil jeder andere auch wusste, dass er ein Unbeschnittener ist. Der Saul war ja auch ein Kopf größer wie alle anderen. Also vom Prinzip wäre es seine Aufgabe gewesen, gegen den Goliath anzutreten. Also der David hat gewusst, wir sind überlegen, wir haben Gott auf unserer Seite und dieser hier nicht.
Gut.
So, jetzt lasse ich bitte was weg. Als dann der David vor dem Goliath steht, da sagt er noch, also bevor sie gekämpft haben, er, Gott, wird dich heute in meine Hand geben. Ich werde dich töten und dir den Kopf abschlagen. Dann wird die ganze Welt erkennen, dass das Volk Israel einen Gott hat, der es beschützt. Ich wünsche mir, dass es auch aktuell so ist. Auf jeden Fall, David sagt, er wird dem Goliath den Kopf abschlagen. Der hat nicht einmal ein Messer und nicht einmal ein Schwert dabei gehabt. Der war nur mit seiner Steinschleuder bewaffnet. Ein krasser Glaube, sowas zu sagen oder sowas zu prophezeien. Hat er ja gemacht. Er hat ihm dann nachher den Kopf abgeschlagen mit dem Goliath seinem Schwert halt. Okay. David konnte diesen Kampf führen, weil er, ich glaube, im Herzen demütig war. Er hat es gewusst, er ist als König gesalbt. Das hat da im Volk sonst keiner gewusst, sonst hätte er nicht mehr gelebt. Da hätte Saul schon dafür gesorgt, dass der wegkommt. Aber er hat es im tiefer inneren gewusst und deswegen hat sich deswegen nicht erhoben und hat das jetzt hier irgendwie den Teufel, oh, komm, ey, ich bin ja sowieso der nächste König und die Sache, die machen wir mit Leichtigkeit. So war das bestimmt nicht. Ich denke, für uns alle ist das auch eine der Fragen, wie bekomme ich denn jetzt so ein Herz, wie David es gehabt hat? Weil Gott hat ja dieses Herz von ihm geliebt. Wie komme ich denn dazu, auch so zu werden? Jetzt komme ich nämlich zu dem zweiten Teil von meiner Predigt. Ja. Das haben wir ja schon gehört. Also, wenn ich wiedergeboren bin, so dieses alte christliche Wort, dann habe ich ein Herz, wie Gott es gut findet. In Hesekiel 36, Vers 26 steht, ich habe euch ein neues Herz und einen neuen Geist gegeben. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ihr könntet uns jetzt natürlich überlege, wenn ich jetzt so werde wie der David, also zum Beispiel gehorsam, demütig, nehmen wir das jetzt mal vor, so zu werden. Man kann bestimmt auch seine Kinder in gewissem Maße dazu hin erziehen und sich selber kann man vielleicht auch in gewisser Art und Weise dahin bewegen, dass es irgendwie ein bisschen in die Richtung geht. Aber so wirklich perfekt gelingt es natürlich nicht. Wenn ich das jetzt probiere, da mich hinzubewegen in diese Richtung, dann stelle ich zumindest mal fest, dass das sehr viel Anstrengung erfordert, dass das Leistung erfordert. Und das, so denkt aber die Welt. Die Welt denkt in Leistung. Also wenn ich zum Beispiel mal das Beispiel aus dem Wald mit euch durchgehe, wenn ein Waldbestand sich verjüngt, bietet er ganz viele verschiedene kleine Bäume. Die sind so ungefähr bis zu 100.000 junge Bäume auf einem Hektar, 100 mal 100 Meter. Und wenn ich jetzt mir dann überlege, wenn dieser Bestand dann ganz alt ist und die Bäume groß sind, dann bleiben dort von meistens sogar weniger wie 100 übrig. Das ist nicht immer 1%, sondern 0,1% bleibt übrig. Und in dieser Naturführung gibt es einen extremen Kampf ums Überleben. Da bleiben die übrig, wo am Anfang oder wo am wenigsten oder wo am durchsetzungsstärksten sind, was das Licht angeht. Die, wo sich hochschiebt und den anderes Licht wegnimmt oder wo so widerstandsfähig sind, dass sie sogar mit wenig Licht auskommen. Diese Bäume bleiben übrig. Alle anderen, 99,9% sterben oder werden vielleicht der Banner vom Förster entnommen oder angezeichnet von der Banner entnommen oder so. Aber im Grunde ist das, sieht man da diesen Leistungsgedanken. Tu was, dann wirst du was. Tu Gutes, dann wird dir Gutes widerfahren. Tu Böses und du wirst Böses ernten. Das ist komplett bei uns in jeglicher Gesellschaftsschicht überall ist das drin. Ich glaube, dass man das auch schon in, also zumindest war es bei mir so, als Kind hat man das ja auch schon so ganz massiv gelernt. Wenn du ungehorsam bist, dann passiert das und das. Also das ist ja auch richtig irgendwie, muss man ja auch Konsequenzen von seinem Handeln spüren. Aber bei mir ist es zumindest so, dass dieser Leistungsgedanke extrem drin ist und dass ich das auch auf Gott so bis zumindest zum Teil projiziert habe. Aber Gott tickt komplett anders. Er denkt nicht in Leistung. Und ich habe ja vorher gesagt, du musst erst mal Vater werden, um einiges zu kapieren. Dann kapierst du halt erst, was es heißt, Gottes Kind zu sein. Das ist mal der eine Punkt. Und dann geht es bei uns Menschen ja oft darum, wer ist der Größte? Das ist ja auch wieder dieser Leistungsgedanke, wer kann das am besten? Und Jesus hat ja diese Frage auch schon mal gestellt bekommen. Dann hat er ja gesagt, er müsste erstmal werden wie Kinder, sonst kommen wir nicht mal in den Himmel. Ja? Also ihr müsst komplett umdenken. Und das Wichtige war einfach, sieht man es ein bisschen, ich muss viele im Ressort sitzt da. Wir müssen echt wie Kinder werden, weil wir Kinder ein Bedürfnis sind, die äußern das einfach. Die haben da gar keinen Hintergedanke, die traut sich, die sagen das einfach. Und vor allem, wenn Kinder ein Geschenk bekommen, dann nehmen die das einfach an. Dann wird nicht irgendwie, wie bei uns Erwachsenen, überlegt, mit ihm da wieder revanchiere und oh, jetzt hat er mir so viel geschenkt und liebe Zeit, wie kann ich da wieder das gut machen, ja? So sollten wir auf der Glaube hingesehen nicht denken. Gott will uns was schenken und wir haben da nichts gut zu machen. Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er nicht gesagt, dafür müssen wir da aber das und das machen, sondern er hat das als Geschenk uns gegeben.
Wenn du beschreiben möchtest, wie Gott heißt, kann das schwierig sein oder heikel. Aber als die biblischen Autoren über das Geheimnis Gottes nachdachten, beschrieben sie seinen Charakter stets auf diese Weise: barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue. Wir werden uns den zweiten Schlüsselbegriff anschauen: gnädig. Das hebräische Wort ist chanun, das verwandt ist mit dem hebräischen Nomen chen. Das Wort Chen wird oft mit Gnade oder Gunst übersetzt. Und wenn du dir genau anschaust, wie dieses Wort durch die Bibel hindurch benutzt wird, stößt du auf eine faszinierende Geschichte. Eine Bedeutung von Chen ist herrlich oder wohlwollend. In den Psalmen hatte ein begabter Dichter Lippen von Chen. Das bedeutet, er kann wunderschöne Wörter benutzen, die Wohlgefallen bringen. Oder ein überwältigendes Schmuckstück kann man als Zierde von Chen bezeichnen. Es erregt Aufmerksamkeit und Gunst. Deshalb wird Chen oft benutzt, um ein Geschenk zu beschreiben, das mit Wohlwollen oder Gunst gegeben wird. In diesen Fällen kann Chen mit Gnade übersetzt werden. Wie zum Beispiel in der Geschichte von Esther, die vor den persischen König tritt, um ihn zu bitten, sie und ihr Volk vor dem Tod zu bewahren. Sie nennt das ein Chen-Gesuch. Und da der König Esther mag, erweist er ihr diese Gunst und erfüllt ihren Wunsch. Also ist Gunst schenken Chen, da es durch Wohlwollen kommt. extremste Form von Chen ist, jemandem seine Gunst zu schenken, auch wenn er etwas ganz anderes als dieses großzügige Geschenk verdient hätte. Wie Jakob, der seinen Bruder Esau betrogen hat. Er rannte weg und nach 20 Jahren will er wieder zurückkommen, um alles in Ordnung zu bringen. Also tritt er vor Esau und fragt, finde ich bei dir Chen? Jakob bittet nicht um das, was fair wäre, sondern um Gunst. Und überraschenderweise gewährt Esau ihm diese. Er entscheidet sich dazu, seinen Bruder mit Wohlwollen zu begegnen und ihm Gnade zu erweisen, die er eigentlich nicht verdient. Für Chen braucht man einen großzügigen Geist, den auch die Menschen manchmal haben. Aber in der Bibel ist Gott derjenige, der mehr Chen beweist als irgendjemand sonst. Zum Beispiel, als er die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten befreit und sie ihn direkt danach betrügen, indem sie diesen goldenen Götzen anbeten. Aber dann stellt sich Mose dazwischen und bittet Gott, ihnen ein Geschenk zu geben, das sie nicht verdienen. Gott stimmt zu und zeigt uns hier den ultimativen Akt von Chen. Vergebung und ein Versprechen, bei diesem Volk zu sein. Dieser Charakterzug von Gott ist so verlässlich, dass in den Psalmen über 40 Mal Menschen nach Gottes Chen rufen, wenn sie krank sind oder in Gefahr oder als die Israeliten im Exil waren. Die biblischen Propheten wie Jesaja schauten auf Gottes Chen in der Vergangenheit und erklärten mutig, dass Gott eines Tages seinem Volk Chen erweisen wird, indem er es zusammen mit der ganzen Schöpfung vom Tod erlösen und vor dem Untergang retten wird. Wenn wir uns nun den Autoren des Neuen Testaments zuwenden, lesen wir ihre Beschreibung von Gottes Chen mit dem griechischen Wort Charis, was gnädiges Geschenk bedeutet. Zum Beispiel, als uns im Johannesevangelium das erste Mal Jesus vorgestellt wird, erfahren wir, dass er Gottes wunderbare Mensch gewordene Charis ist. Er wird in eine Welt gesandt, in der die Menschen in Dunkelheit und Tod gefangen sind. Denn nach dem Apostel Paulus sind wir wie lebende Tote. Gott hat die Menschheit den zerstörerischen Konsequenzen ihrer egoistischen Entscheidungen überlassen. Aber Paulus sagt, dass Gott reich ist an Gnade und uns durch seine Charis gerettet hat. Er spricht davon, dass Jesu Leben, Tod und Auferstehung für uns ein großzügiges Geschenk des Lebens war, das mächtiger ist als der Tod. Und so wie bei jedem Geschenk, muss man auch dieses hier nur annehmen. Jetzt siehst du, warum die biblischen Autoren diese Beschreibung von Gottes Charakter so oft in der Bibel erwähnen. Wenn Menschen bereit sind, ihr Versagen einzugestehen und Gott um Chen bitten, dann hat er eine beständige und großzügige Antwort darauf. Gott gibt sich selbst als Geschenk, sein Leben und seine Liebe. Und das ist die Bedeutung davon, dass Gott gnädig ist.
Gottes Gnade wird da nochmal sichtbar, wenn man das Gleichnis vom verlorenen Sohn anschaut. Als er zurückkommt, ist er trotzdem noch sein Sohn. Gott ist gnädig gegenüber ihm. Und wenn ich jetzt meine Kinder anschaue und überlege, wenn die was ungehorsam haben, oder wenn die ungehorsam waren und irgendwas getan haben, was irgendwie nicht in Ordnung war, dann ist das ja in Bezug auf unsere Beziehung kein Problem. Unsere Beziehung bleibt deswegen gleich. Ich habe meine Töchter genauso lieb, ob die jetzt irgendwas getan haben, was jetzt nicht erlaubt war, oder ob die, was weiß ich, irgendwie nicht so gute Noteketten in der Schule, das ist ja völlig irrelevant. Und wenn das sogar bei uns Menschen so ist, dann ist es bei Gott dann noch viel größer, noch viel mehr so. Was natürlich nicht heißt, dass wir einen Freifahrtschein haben, um zu leben, wie wir es gerade Lust und Laune haben. Sünde oder Schuld hat immer Konsequenzen. Nur die Beziehung, sage ich mal, zu meinem Vater wird deswegen nicht getrübt, weil die Gnade, die durch Jesus möglich ist, das alles schon hinweggenommen hat. Bei mir war es so, zumindest so, dass ich schon gewusst habe, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. Das ist allgemein bekannt. Jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, wenn man überlegt, was ist, wenn ich Dinge getan habe, die vor Gott nicht recht waren oder wo ich andere Menschen verletzt habe, aber das selber nicht gemerkt habe und mich da praktisch nicht für entschuldigen konnte oder beziehungsweise auch bei Gottes da nicht um Vergebung gebeten habe. Was ist mit so einer Schuld? Ist die auch getilgt? Das ist schon mal eine Frage gewesen, die für mich, wo ich es nicht unbedingt sofort mit Ja beantworten konnte. Es ist aber so, sie ist getilgt. Jetzt kommen wir aber noch weiter. Was ist, wenn ich eine Schuld begehe, also zukünftig, und dann aber noch sterbe, bevor ich um Vergebung beten konnte? Das ist also für mich zumindest, war das, oder ist das ein Problem immer gewesen. Auch als Kind habe ich da große Sorge davor gehabt, was ist, wenn ich sterbe, bevor ich Vergebung bekommen habe. Und im Grunde ist es die Frage, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? Bist du dir hundertprozentig sicher, dass du in den Himmel kommst? Als ich das mit dieser Gnade kapiert habe, als ich dieses eine Buch mal gelesen habe über die Gnade, ist mir bewusst worden, dass Jesu Tod am Kreuz meine vergangenen Sünden, meine unbewussten Sünden, meine gegenwärtigen und selbst meine zukünftigen, die sind schon alle weg. Die gibt es überhaupt schon nicht mehr in Gottes Augen. Er betrachtet mich nicht als sündigen Menschen, sondern ich bin sein Kind, so wie ich das vorher beschrieben habe. Und er sieht Jesus in mir. Wenn ich jetzt trotzdem eine Schuld auf mich lade, tut es nicht mehr meine Beziehung zum Vater verändern, weil die Schuld schon getilgt wurde. Und ich versuche euch das jetzt mal anhand von ein paar Bibelverse noch ein bisschen zu untermauern. Also wie gesagt, Gnade ist ein Geschenk Gottes. Das ist diese Frage, sind meine zukünftigen Sünden auch schon vergeben? In Kolosser 2, Vers 14, den Schuldschein, der uns wegen der nicht befolgten Gesetzesvorschriften belastete, hat er für ungültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Was hier das Entscheidende ist, ist die Vergangenheitsform, wie das geschrieben ist. Die Gesetzesvorschriften haben uns belastet. Da steht nicht irgendwas von, sie werden uns belasten oder sie werden uns noch belasten, wenn wir nicht um Vergebung gebeten haben, sondern sie sind für immer beseitigt. In Römer 8, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind. Da steht nichts davon, es gibt keine Verdammnis für diejenigen, die zukünftig noch an Jesus glauben werden vielleicht, sondern das ist die Gegenwartsform und das darf man wirklich auf sich jetzt beziehen. Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da steht nichts davon, du hast den Frieden Gottes, wenn du wirklich um alle deine Sünden um Vergebung bittest, sondern die Gnade, die Gott uns zukommen lässt, ist so groß, dass selbst wenn wir für eine Schuld explizit uns nicht entschuldigen, die trotzdem schon hinweggenommen ist, weil wir seine Kinder sind. Wir haben das grundsätzlich schon mal angenommen, dieses Opfer Jesu. Und wenn wir grundsätzlich einfach unser Leben ihm übergeben haben, dann ist das mit abgedeckt, so will ich das mal sagen. Für einen frommen Juden ist es klar, dass Jesus nur einmal sterben musste. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, der Opferdienst früher im Tempel war ja so, dass zuerst der Priester für seine eigene Schuld ein Opfer dargebracht hat. Dann hat er für das Volk geopfert. Und das ist immer und immer wieder passiert. Also diese Schuld musste immer und immer wieder gesühnt werden. Dann hieße das im Umkehrschluss, Jesus müsste immer wieder mal für uns sterben. Für jede einzelne Schuld müsste er immer mal wieder dann halt diesen Opfertod erleiden. Aber da Jesus so perfekt ist und dieses Opfer so groß war, ist das nicht der Fall. Man sieht es auch daran, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Tempel zerrissen. Das heißt, der Zugang ist offen. Wenn es so wäre, dass wir immer wieder neue das bräuchten, so ein Opfer, oder eine neue Sündenvergebung bräuchten, dann wäre der Vorhang nicht komplett zerrissen, sondern wäre aufgegangen und wieder zu. Er ist einfach komplett offen gewesen. Und da gibt es auch diese Bibelstelle im Hebräer. Er braucht nicht, also er ist Jesus, er braucht nicht täglich Opfer zu bringen, weil Jesus wird als hoher Priester auch in der Bibel beschrieben. Wie es die anderen Hohepriester zunächst für ihre eigene Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun mussten. Sondern er tat dies ein für alle Mal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Also für einen frommen Jude ist vom Prinzip klar, nur Blut bringt Vergebung. Jesus wird nicht zukünftig noch einmal sterben, weil er durch dieses Opfer, weil Gott durch dieses Opfer von Jesus zufriedengestellt ist, sage ich jetzt einmal. Und dadurch genieße ich lebenslange und ewige Reinigung. Und Schlussfolgerung ist dann auch, meine zukünftige Sünde sind vergeben. Allerdings mit einer Einschränkung, Gott ist ja ein Gentleman. Wenn ich mich von ihm abwenden will und nicht mehr sein Kind sein will, dann akzeptiert er das. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dank zu ihm der Himmel muss, wenn ich das nicht mehr will. Aber wenn ich weiterhin sein Kind bin, dann werde ich, auch wenn ich nachher überfahren werde, die Gewissheit haben, dass ich im Himmel sein darf. Und zumindest war es bei mir so, als ich das kapiert habe, dass Gott so eine unheimlich große Gnade hat, hat es jetzt mit meinem Glauben was verändert. Das ist irgendwie vom Kopf ins Herz. Und ich konnte eigentlich früher nie so aus vollem Herzen sagen, ich liebe Gott, ja. Aber mittlerweile kann ich das schon sagen. Und zumindest war es bei mir so, dass es auch meine Beziehung zu Gott dahingehend verändert hat, dass ich jetzt auch nicht mehr irgendwie immer so denken muss, ich muss Gott bekennen und dann schämt man sich und traut sich das irgendwie nicht, sondern das fällt mir jetzt leichter. Wobei dadurch noch extrem viel Luft nach oben ist. Aber das hat sehr viel verändert, wo ich das praktisch in meinem Verstand und dann später in meinem Herz kapiert habe. Nochmal der zusammenfassende Gedanke aus meiner Predigt. Wie bekomme ich ein Herz, das Gott gefällt? Indem ich das Geschenk seiner Gnade annehme. Diese unverdiente Gnade und das einfach tief in mir wirken lasse, dann kann das auch wirken und mein Herz wird so, wie Gott sich das wünscht. Und wie gesagt, also das muss Gott tun. Ich muss es ihn halt machen lassen. Mir selber da irgendwie jetzt Leistungsdruck zu machen und ich will jetzt so ein Herz, dass Gott darüber sich freut, das ist der falsche Ansatz. Sondern einfach dieses Geschenk Gottes begreifen und annehmen, so wie ein Kind, dann kommen wir nach und nach dahin. Jetzt möchte ich noch schön beten. Vater, ich möchte dir danken. Du bist der Schöpfer, der spricht und uns geschieht. Du bist größer als alle anderen. Du hast jedes Atom im Universum hast du gemacht und du kennst seinen Ort. Du hast auch mich gemacht. Du bist mein Vater, dafür will ich dir danken. Und ich will das auch echt nochmal ganz bewusst auch annehmen, dass du mein Vater bist und dass ich weiß, dass meine Beziehung zu dir perfekt ist, dass du mich liebst. Mein Versagen nicht mehr ansiehst, dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du durch Jesus auch befreit hast, diesen Zugang zu dir. Vater, ich möchte einfach, dass ich auch ein Herz habe, wo dir wohlgefällig ist, und ich danke dir, dass du das durch deine Gnade in uns vollbringen willst. Vater, ich lege dir heute alles nochmal ganz bewusst die Reihe hin. Ich möchte dich einfach bitte, dass du es gesund machst und wieder voll herstellst. Und ich danke dir auch dafür, für das, was du da tun wirst. Und denn sein darf, dann gib auch Israel wirklich Frieden und dass ihre Feinde, ja, mach du sie zunichte, wie auch immer. Vater, ich bitte, dass dein Volk einfach Friede finden kann. Amen.